Herzlich willkommen zum Balwas Casco Talk, einem Podcast von Balwas. Hier hören Sie Insights, Meinungen und Trends aus der Versicherungs- und Finanzbranche. Ich bin Philipp Marti, Leiter neue Geschäftsfelder und Partnerschaften bei Balwas.
Und ich bin Nick Sühr, Mitgründer von Casco.
Und wir haben heute Gregor Kerlin zu Gast. Gregor ist Head of Financial Services bei Google Cloud Switzerland. Gregor wird sich sicherlich nachher auch noch gleich vorstellen. Die Firma Google kennt jeder von uns und im Gegensatz zu uns Versicherungen haben wir alle, auch Versicherungsnerd, täglich wohl 20 bis 30 Aufschläge mit Google, wogegen Kunden beim Thema Versicherung vielleicht 2 Aufschläge pro Jahr haben und diesen eigentlich nicht mal unbedingt wollen, weil es ein Schadenfall ist. Wir gehen dann nun tiefer rein in Google, die Rolle von Google Cloud, aber zuerst zu Gregor. Kein durchlicher Lebenslauf wie meiner 30 Jahre at Balwas. Du warst in einem Startup im Property Ökosystem, dann warst du bei Salesforce, jetzt bei Google Cloud. Bitte stelle dich ganz kurz vor und was du so machst.
Super, ja, vielen Dank und erstmal danke euch, dass ich heute hier sein darf. Freut mich sehr, mit euch etwas zu sprechen heute. Eben genau, mein Name ist Gregor Kerlin. Ich leite den Financial Services Teil bei Google Cloud. Financial Services, also wirklich alle Banken, alle Versicherungen in der Schweiz hier. Wie du gesagt hast, Philipp, vorher war ich länger bei Salesforce, habe auch dort im Financial Services Bereich gearbeitet und noch davor selbst mich versucht im ganzen PropTech oder Startup-Bereich, also relativ lange, mittlerweile etwa 15 Jahre so in dem ganzen Financial Services Umfeld, aber eben immer von der Technologie-Seite. Und das ist auch so etwas, was mein Zuhause ist, Financial Services, aber eben, wie gesagt, immer so ein bisschen von der Tech-Seite her, genau.
Okay, dann kommen wir zu unseren Fragen. Alphabet ist ja bei euch eigentlich der Überbegriff. Für welche Firmen oder Angebote innerhalb von Alphabet sind Versicherungen spannend? Und ich habe es vorher angesprochen, wir haben täglich mit Google Kontakt.
Genau, und ich glaube, dort ist sicher schon auch mal etwas Verständnis gefragt, weil es gibt natürlich sehr viele verschiedene Ökosysteme innerhalb von Alphabet. Oder ich meine, genau wie du gesagt hast, Philipp, jeder hat wahrscheinlich heute mittlerweile praktisch täglich Kontakt mit Google, aber das sind natürlich die ganzen, sage ich mal, die ganzen B2C-Google-Produkte, die wir alle kennen, oder Google Search, Google Maps, YouTube etc. Und dann gibt es nochmal eine ganz andere Welt, das ist nämlich eben die ganze B2B-Welt, das ist auch dort, wo eben ich zu Hause bin, Google Cloud, und eben das komplett separat zu den ganzen B2C-Produkten. Welche Firmen oder Angebote sind relevant für Versicherer oder spannend für Versicherer? Ich meine, das eine ist sicher mal eben dort, wo ich zu Hause bin, Google Cloud. Dort sind halt wirklich so die ganzen Cloud-basierten Lösungen zu Hause von Google. Das geht über Themen wie Datenanalyse, Machine Learning, die ganzen KI-Themen, die natürlich heute extrem relevant sind. Dort geht es dann relativ schnell in so Themen wie Risikobewertung, Betrugserkennung oder auch Themen wie eben die Entwicklung von personalisierten Versicherungsprodukten. Wirklich überall dort, wo halt so das ganze Thema Daten und Analytik zusammenkommt, wo wir glauben, dass halt wirklich Google Cloud sehr, sehr gut positioniert ist, um Versicherern zu helfen. Andere Themen, die man zwar vielleicht, sage ich mal, vom B2C-Bereich kennt, aber sehr applikabel auch sind für Versicherer, sind dann zum Beispiel so Themen wie Google Maps oder auch Location Service. Also sprich Standortdaten, die eben zum Beispiel für Versicherer für die Risikobewertung in verschiedenen Versicherungszweigen genutzt werden können. Also zum Beispiel bei der Autoversicherung, also Fahrverhalten von Kundinnen und Kunden oder Unfallhäufigkeit an bestimmten Orten oder auch Themen wie zum Beispiel Hausratsversicherung oder also sprich Risiken von Naturkatastrophen viel besser einschätzen können durch eben die ganzen Satellitenbilder etc., die halt Google hat, oder? Also dort gibt es auch relativ viele Themen. Die weiteren Themen sind natürlich auch so Themen wie zum Beispiel im Gesundheitswesen. Fitbit ist ja auch ein Subsidiary von, von Alphabet. Dort geht es natürlich oftmals auch um Daten von anonymisierten, also von Fitnessdaten, oder? Wo man dann halt wirklich Themen wie die Entwicklung von Gesundheitsprogrammen oder auch Anreize für Versicherte nutzen kann, um dort halt wirklich auch entsprechend etwas aufzubauen, um einen gesunden Lebensstil zu fördern. Das ist jetzt wahrscheinlich eher so, sage ich mal, im Krankenkassenbereich natürlich höchst relevant und wird auch immer wie mehr genutzt. Das sieht man auch eben durch das, sage ich mal, Herausspringen von sehr vielen Lösungen in dem Bereich im Moment in der Schweiz. Oder dann natürlich auch Themen zum Beispiel wie Waymo. Waymo ist ja auch eine Subsidiary von Alphabet. Die Entwicklung von selbstfahrenden Autos vorantreibt. Dort sind wir mittlerweile sogar auch schon live in einigen amerikanischen Städten, wo wirklich mittlerweile, ich war kürzlich in Los Angeles und habe es wirklich selber einmal versucht, in so ein Waymo-Auto zu sitzen. Und das ist noch eine ziemlich spannende Erfahrung dort, wirklich mal in einem Auto zu sitzen, wo du auf der Autobahn mit irgendwie 110 fährst und dann wirklich einfach niemand am Steuer sitzt. Aber dort sind natürlich auch Themen, wo einerseits natürlich extrem viele Daten gesammelt werden, aber natürlich wir auch mit Versicherungen zusammenarbeiten, um eben neue Modelle und Produkte rund um eben das ganze Thema autonomes Fahren zu entwickeln, eben um die Risiken und Haftungsfragen im Zusammenhang mit den autonomen Fahrzeugen wirklich dort auch zu eruieren. Und vielleicht so ein bisschen das letzte Thema, das ich nur streifen möchte, das ist wahrscheinlich nicht so relevant in der Schweiz, aber global sehr, ist natürlich das ganze Thema Smart Home. Also Google Nest, auch eine Subsidiary von Alphabet, Smart Home Geräte, so das ganze Thema, können natürlich extrem relevante auch Daten liefern, die für Versicherer relevant sind, eben zum Beispiel so Themen wie die Erkennung von Wasserschäden, Einbrüchen oder Feuer, um halt wirklich dort auch präventive Maßnahmen oder auch eine schnellere Schadensbearbeitung zu ermöglichen. Also das Portfolio ist sehr, sehr, sehr breit. Ja.
Darf ich da noch eine Nachfrage stellen? Also da arbeitet ihr ja sehr wahrscheinlich auch sehr eng mit euren Subfirmen zusammen, ne? Also jetzt Google Maps, ich bin auf Google Maps jeden Tag, auch wenn ich das zum Teil nicht weiß. Und dann bündelt ihr das sehr wahrscheinlich dann halt aus diesen Daten und stellt das dann durchaus auch Versicherung zur Verfügung oder macht da nachher was draus, richtig? Also da habt ihr einen engen Austausch zusammen. He?
Genau, also ja. Da arbeiten wir sehr, sehr eng mit diesen anderen, sag ich mal, Unternehmen innerhalb von Alphabet zusammen. Es geht auch, sag ich mal, es ist auch sehr oft, ich meine, man kann sich so ein bisschen Alphabet so ein bisschen wie ein Lego-Baukasten auch vorstellen, oder? Wir kommen selten, sage ich mal, mit vorgebackenen Produkten wirklich auf den Markt, wie man das, sage ich mal, eher so von SaaS-Anbietern kennt, oder? Mhm. Sondern wir überlegen uns wirklich relativ konkret, Versicherungen kommen mit einer, sage ich mal, Herausforderung oder einer Strategie, einem Ziel, oder? Und dann haben wir halt wirklich so Lego-Baukasten-mäßig Lösungen, die man dann halt wirklich so Plug-and-Play etwas zusammenstellen kann. Oder dann können eben zum Beispiel anonymisierte Daten von Google Maps relevant sein. Oder um dann zum Beispiel mit einem Analytik-Tool von Google Cloud entsprechende Auswertungen zu machen, als Beispiel. Oder ja.
Gregor, ich fand eine Sache nochmal ganz spannend. Du hast jetzt, außer ich habe da geschlafen, als wichtigen B2B-Service jetzt nicht KI oder AI genannt. Liegt es daran, dass das für euch eigentlich immer eine sinnvolle Ergänzung eurer normalen Services ist? Oder hatte das einen anderen Grund oder kann es beides sein? Weil es ist ja schon etwas, was aktuell ein bisschen die Runde macht. Und als Philipp bei seiner Einleitung habe ich mich selber so ergänzt, dass ich sage zum Beispiel Google Search ist gar nicht mehr das, was ich als erstes ansteuere. Ich steuere den mir liebgewonnenen Chatbot an, der, wie ich finde, viel, viel besser meine Fragen beantwortet, als es ein Google-Search machen würde. Nehme aber natürlich Google Maps und wir haben Gmail und man dachte dann, ja, warte mal, sind ja ganz viele andere und YouTube war ich natürlich auch gerade noch. Ne? Aber so Google-Search ist auf jeden Fall bei mir in den letzten 6 Monaten von 100 auf 0 eigentlich runtergegangen, weil das gar nicht mehr die Art ist, wie ich zum Beispiel suche. Und deswegen war nur nochmal meine Frage, das ist jetzt B2C, aber B2B, wo würdest du KI einordnen?
Ja, also ich glaube, ich habe es wirklich nur ganz, ganz kurz am Anfang angesprochen und ist natürlich ein absolut zentrales Thema im Moment, Nick. Und ich sehe es so ein bisschen zweiteilig. Ich meine, das eine Thema ist, dass wir als Google und das auch schon sehr, sehr lange eigentlich KI auch überall wirklich schon embedded haben, also integriert. Oder ich meine, wenn du heute irgendwie auf YouTube oder auch schon vor 5 Jahren, wenn du auf YouTube etwas gesucht hast, das war alles schon sehr stark damals, sehr stark KI getrieben. Oder dann haben viele Produkte von Google per se schon sehr lange, aber heute natürlich immer wie mehr, auch vor allem eben sage ich mal, den starken Wachstum in dem ganzen Generative AI-Bereich in den letzten 2 Jahren. Sehr viel drin, aber es gibt natürlich wirklich auch mittlerweile ganz wirklich dedizierte KI-Produkte, die wir so Versicherern zur Verfügung stellen in ganz unterschiedlichen Bereichen. Oder sei es das ganze Thema, was du angesprochen hast, Nick, oder wirklich die Suche von Informationen und das halt wirklich auch unternehmensintern. Ein Riesenthema, oder wie schafft man es wirklich, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern viel, viel schneller zur richtigen Information zu bringen? Ich meine, wir kennen das alle von den Intranets, die irgendwie halt noch zugebacken sind mit irgendwie 12 Versionen von Dokumenten und ich als Mitarbeiter erstmal irgendwie herausfinden muss, was ist da irgendwie die richtige Version, oder? Bis zu dann aber halt wirklich auch Automatisierung von ganzen Prozessschritten oder auch Interaktionen, wo natürlich jetzt eben durch diese Generative AI extrem viel gemacht werden kann. Also lange Rede, kurzer Sinn, das Thema Gen AI oder AI, KI, ein absolut Riesenthema innerhalb von Google und Google Cloud auch.
Super, ich finde es auch nochmal spannend, dass du selber sozusagen das Thema Prozessautomatisierung oder Agentic Workflows und so weiter, weil ich glaube, das ist das, was viele, wenn sie KI denken, denken sie viel an Datenanalyse, Crunch Data und dann kommt halt irgendwas raus, aber dass es durchaus auch Verwendung findet, um einfach Prozesse zu automatisieren, wahrscheinlich immer da, wo es vorher unstrukturierte Daten sozusagen mal. Jeder weiß, der mal so ein OCR einfach angeschmissen hat, so richtig geil läuft das nicht Tag 1. Das ist jetzt, wenn man da so, ich glaube, was ist das, euer 2.0-Modell, da Gemini mal drüber laufen lässt, wo man denkt so, whoops, oh, okay, das ging vor 6 Monaten noch nicht so gefühlt, ne, wo man plötzlich, das, okay, warte mal, hier kann was passieren, aber das dann sich zu überlegen, das ist immer noch was anderes als meine Interaktion mit dem Chatfenster, sondern ganz, ganz viele Prozessschritte hinten dran. Und dann bin ich in so einer Automatisierung. Und ich glaube, das haben haben noch gar nicht so ganz viele Nutzer irgendwie vor Augen, wie man plötzlich sowas machen kann. Deswegen fand ich das ganz spannend, dass du das nochmal gesagt hast. Wenn wir vielleicht einmal den Bogen zu Versicherungen. Und wo siehst du gerade so von außen Trends, Entwicklungen und vielleicht auch Stellhebel für technologische Innovationen? Muss jetzt gar nicht nur KI sein, kann auch sein, Leute, geht doch mal einfach auf die Cloud. Ne? FYI. I don't know, geht auch mittlerweile sicher. Aber was sind eigentlich so die Sachen, die du gerne vielleicht mal so den CEOs oder wem auch immer du das gerne mitgeben würdest, mal sagen, hey Leute, warum denkt ihr da dann nicht dran? Von außen wirkt das sehr, sehr offensichtlich.
Ja. Also ich meine sicher, das eine große Thema ist sicher das Thema künstliche Intelligenz mittlerweile, weil ich glaube, ich würde jetzt mal behaupten, so generell, hey, geht mal in die Cloud. Ich glaube, den Schritt haben die meisten Versicherer bereits gemacht, sicher nicht irgendwie ganzheitlich. Ich glaube, oder ich bin auch ein absoluter Verfechter davon, dass ich sage, hey, Cloud, logischerweise absolut ja, aber es braucht auch A, die richtigen Use Cases und den richtigen Business Case, oder? Es macht nicht per se einfach mal Sinn, einfach schiebt mal alles in die Cloud und dann schauen wir mal, oder? Ich glaube sicher, der Trend im Moment, den wir so beobachten, ist jetzt mal von der von der Use-Case-Seite bzw. von der Technologie-Seite geschaut, dreht sich sehr viel um künstliche Intelligenz im Moment, oder? Also sei das an der Kundenfront, sprich, wie kann man dort wirklich, sei es im Support, sei es im Kundensupport, sei es in der Kundenbetreuung, wie kann man künstliche Intelligenz nutzen, um A, wirklich dem Kunden eine bessere Experience zu generieren. Also sprich halt wirklich den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin so zu enablen, dass die Erfahrung eines Kunden, die man hat mit einem Versicherer, halt immer eine gewisse Qualität hat. Und dann sicher auch, wie kann man repetierende Prozesse halt wirklich auch automatisieren. Das ist natürlich vor allem im Kundensupport ein sehr großes Thema, dass man sagt, hey, dort, wo man, sag ich mal, ich sage immer so Low-Value-Interactions, oder? Also dort, wo es, sag ich mal, eigentlich nicht wirklich einen Sinn macht, dass ein Mensch mit einem Mensch spricht, oder? Weil ich jetzt als irgendwie Kunde, keine Ahnung, einen Einzahlungsschein irgendwie nicht mehr habe oder nicht mehr weiß, was ist gerade irgendwie Status mit dem und dem Schadenfall, oder? Das ist aus Sicht des Versicherers eine quote-unquote Low-Value-Interaction, die man halt wirklich komplett eigentlich einer KI geben kann, um das halt wirklich fallabschließend zu managen. Oder? Und dann halt wirklich und in die Richtung zu gehen, zu sagen, okay, wo bietet eben der sage ich mal, Faktor Mensch einen Mehrwert, oder? Sprich eben in der Kundenbetreuung, im Verkauf etc. Und dort halt eben dann mehr, die, sage ich mal, diese Technologie einsetzt, um den Mitarbeiter wirklich so zu enhancen oder zu enablen. Oder? Das ist sicher eines der ganz großen Themen im Moment, wo man natürlich unglaubliche Verbesserungen sieht innerhalb der Versicherungen und auch noch massiv viel Potenzial hat.
Gregor, darf ich da nachhaken? Das Thema ist omnipräsent, mit dem Agenten, der dem Kunden hilft. Mhm. Und oft ist es so, dass es, da sparen wir Kosten. Ich bin mir da nicht mal unbedingt sicher, ob es nur um das Kostensparen geht oder auch um die Kundenzufriedenheit. Weil am Schluss, ich sage, das ist bei uns Versicherern sehr wahrscheinlich überall das Gleiche. Du kannst über 7 Kanäle reinkommen, du kannst via Post, via Telefon, via Kundenberater, via whatever. Und dann ist es fast ein bisschen Zufall, ob der Mensch hinten dran, das machen sehr viele sehr gut, halt dann antwortet. Also geht es da auch darum, halt eine, wie soll ich das nennen, eine konsequente und eine wiederkehrende Customer Journey zu machen? Oder siehst du den Effizienzgewinn höher?
Nein, absolut. Also das Thema, ich glaube wirklich so, um hier auch wieder so ein bisschen einen Überbegriff zu nutzen, Omnichannel Experience, oder? Das ist, sage ich mal, im Versicherungsbereich seit, keine Ahnung, wo ich schon vor 10 Jahren im PropTech-Bereich gearbeitet habe, war das Thema omnipräsent. Oder wie schafft man es, Kunden über die verschiedenen Kanäle irgendwie so zu betreuen, dass es eine einheitliche Experience ist für den Kunden, oder? Mhm. Und das ist natürlich etwas, was vor allem so der Sprung von, sag ich mal, regelbasierter KI, eben, die kennen wir schon sehr lange, wir kennen alle die Chatbots, die Versicherer schon jahrelang auf ihrer Webseite hatten. Dort sehen wir jetzt den Riesensprung von dieser regelbasierten KI zu dieser generativen KI, oder? Wo wirklich diese Flexibilität im System drin ist, dass man halt eben thematisch mit dieser Technologie eben so interagieren kann, dass sie eben einerseits kanalübergreifend, aber eben auch themaübergreifend wirklich einem Kunden eine massiv bessere und schnellere Experience oder zur Verfügung stellen kann, die halt wirklich der Kunde auch möchte. Also dort glaube ich schon auch, dass das Thema Customer Experience wahrscheinlich gleich stark, wenn nicht sogar stärker wirkt für den Versicherer, als wirklich auch die Kostenreduktion / Effizienzgewinne.
Ich hätte nochmal in eine andere Richtung das erfragt. Wenn wir jetzt das Potenzial und sei es irgendwie Kosten runter, Zufriedenheit, Umsatz hoch, hängt wahrscheinlich auch so ein bisschen ab, mit wer da welche Ziele irgendwie gerade vor der Flinte hat. Was sind denn aus deiner Sicht die Woran hapert es denn? Warum ist denn das nicht noch überall im Einsatz? Was sind so aus deiner Sicht so die größten Hürden? Ich kann dir gerne, wenn du willst, auch ein paar Vorschläge geben, aber was du natürlich auch irgendwie so manchmal hörst, sozusagen, ach, raus aus dem Proof of Concept, rein in die Skalierung. Woran hapert es?
Ja, gute Frage. das ist tatsächlich eine gute Frage.
Ich kann dir
Ich
gerne ein paar
glaube ja.
Hypothesen auch sonst noch geben, falls einfacher ist. Aber würde mich halt einfach mal sagen, was sind einfach die Ängste, auch die berechtigten Sorgen? Ist ja nicht immer nur alle doof und verstehen es einfach nicht, sondern ja, gibt ja vielleicht auch Veränderungsprobleme.
Ja, also ich glaube natürlich einerseits generell, ich meine, die Finanzindustrie ist natürlich eine hochregulierte Industrie erstmal, oder? Ich glaube, das macht es per se nicht immer ganz einfach, extrem schnell neue Technologien irgendwie zu adoptieren. Das ist sicher mal per se in der Finanzindustrie schon mal eine Bremse, die man jetzt vielleicht in anderen Industrien grundsätzlich weniger hat. Ich glaube natürlich schon auch, dass
Aber
eine
was da
gewisse.
konkret, Gregor, was da konkret, weil liegt es daran, das ist so ein Totschlagargument. Ah, wir sind reguliert, aber woran sind wir reguliert? Ist es die Falschberatung? Ist es die Halluzinierung? Ist es die Sorge, wo die Daten sind? Ist es das? Also, du kannst ja durch verschiedene Sachen, und so schlimm ist es jetzt auch nicht überall. Vielleicht liegt es einfach nur daran, einen Laden, der mit Anwälten verseucht ist, der marschiert halt nicht hart nach vorne, weil das ist nicht das, was man als Anwalt lernt.
Ja. Ich meine, bis zu einem gewissen Punkt, glaube ich, ist es halt auch schon auch, dass das Knowledge, das zum Teil halt bei den Entscheidungsträgern, was diese Technologie anbelangt, noch etwas fehlt, oder? Dass man halt wirklich, sage ich mal, die Angst kommt ja oft aus dem Nichtwissen, ist jetzt vielleicht etwas übertrieben, oder? Aber halt durch Wissenslücken kommt Angst, oder? Was eben genau, du hast genau die richtigen Themen angesprochen, Nick, oder? Was, wenn die KI eben falsche Beratungsvorschläge macht? Ja, wer haftet dann, oder? Das sind alles Themen, wo halt eben, sage ich mal, durch gewisse auch Wissenslücken, nicht nur Wissenslücken, ich meine, es gibt noch gewisse Themen, die, sage ich mal, nicht fallabschließend geklärt sind in dieser neuen Technologie, oder? Aber dadurch, dass man dort halt, sage ich mal, gewisse Knowledge Gaps hat, das bringt, glaube ich, sehr viel Versicherer dazu, eben zu POC'en erstmal, oder? Und dann ist sehr oft leider, genau, wir nennen es so ein bisschen Death by POC, oder? Alles mal ein bisschen versuchen, aber nicht so wirklich mit dem richtigen Nachdruck. Und dann versucht man sehr viel, sieht so halb gewisse Dinge, aber dann wieder doch nicht und denkt so, ja, okay, dann schauen wir mal später weiter. Und dann bist du halt schon so ein bisschen in der Schockstarre drin, dass du halt eben die Technologie ein bisschen versucht hast, aber dann doch nicht wirklich mit der letzten Konsequenz. Und das bremst. Das bremst.
Okay. Also den Punkt sehe ich. Ja. Ich sage ja immer, der beste Versicherer ist immer noch der, der die Risiken im Griff hat. Und vor laut so Bäumen sieht man dann den Wald nicht mehr. Ja, vielleicht siehst du hast ja auch Einblick in andere Märkte. Wir in der Schweiz, wir meinen ja, je nachdem, welche Zeitung das man liest, wir sind in KI führend, weil momentan ist, glaube ich, jede Firma mittlerweile in Zürich tätig, dank der ETH und ich glaube auch dank euch. Ja. 4.000 oder 3.000 Mitarbeiter von Google dort. Aber irgendwie bei den Versicherungen liest man dann, wir sind eher Smart Follower oder dann sogar Follower. Wie siehst du da die Einordnung? Sind wir Schweizer oder von mir aus auch die Deutschen da einfach risikoaverse als jetzt andere Länder? Oder ist es bei den Versicherungen eigentlich überall so?
Nein, also man sieht geografisch unglaubliche Unterschiede. Ich sehe es vor allem auch, wenn man es jetzt natürlich mit dem angelsächsischen Markt zum Beispiel vergleicht, ist die, sage ich mal, ist die Pace, wie dort vorangegangen wird mit dieser Technologie, sehr, sehr, sehr viel schneller. Ich glaube, bis zu einem gewissen Punkt sicher schon auch, dass natürlich sehr viel kommt. natürlich auch aus einem gewissen Leidensdruck, oder? Und wenn man, sage ich mal, jetzt Schweizer Versicherung mit amerikanischen Versicherungen vergleicht, hat es natürlich stehen gewisse amerikanischen Versicherer natürlich nochmals vor gerade anderen Herausforderungen, oder? Wenn man nur zum Beispiel eben die Waldbrände in LA anschaut, was das gerade gewisse Versicherer kosten wird. Wie gesagt, der Leidensdruck ist, glaube ich, ein anderer. Und darum glaube ich, ja, die Schweiz versucht, die Schweiz testet, aber die Schweiz drückt sicher nicht so aufs Gas, wie es andere Länder machen. Also dort sehen wir wirklich massiv große Unterschiede. Ich glaube jetzt innerhalb, wenn man es jetzt innerhalb von Europa vergleicht, ist es relativ vergleichbar, würde ich sagen. Dort ist jetzt, zumindest meines Wissens, sehe ich jetzt nicht gewisse Märkte, die jetzt massiv schneller vorangehen. Ich glaube, es ist eher so, dass die größeren Versicherer sicher per se tendenziell mehr machen in dem Bereich als jetzt wirklich die kleinen. Ich glaube, dort sehe ich eine größere Vorsicht wirklich so bei den regionalen Versicherern im Vergleich zu den ganz großen Versicherern. Aber geografisch würde ich sagen, sind wir, du hast es nett ausgedrückt, Philipp, Smart Follower in der Schweiz. Ja.
Ich habe das gelesen.
können wir, ich glaube einfach so dieses eine, es ist ganz spannend, das war, wenn man früher so über GAFA, vielleicht noch so vor 5 Jahren, dann hatten immer alle Riesen, die ganz doll die Windeln voll. Was ist, wenn ihr jetzt irgendwie in das Versicherungsgeschäft eintretet? Davon hört man mittlerweile irgendwie, glaube ich, gar nicht mehr so viel. Ich glaube, das hat vielleicht auch ein bisschen was mit dem eigenen Fokus auf das AI-Arms-Race zu tun, dass ihr sagt, ey Leute, ich bin euch bescheuert mit eurer Versicherung, interessiert mich gar nicht. Mag vielleicht mal so sein, wir wollen zusehen, dass wir hier den Intelligence-Layer für alles machen. Von daher meine These, das ist jetzt erstmal irgendwie überall auf Eis gelegt. Und jetzt guckt man mal, was die Dutzenden bis Hunderten von Milliarden an KI-Investitionen über alle Branchen hinweg, also ganz klar Enablement, nicht Competition, oder?
Absolut. Also es ist lustig, dass du es ansprichst, Nick, weil eben vor 2 Jahren war das so ein omnipräsentes Thema, oder? Versicherung, genau gleich das Thema Bank. Oder wann wird Google Bank, wann wird Google Versicherer? Die Themen sind komplett gestorben und auch zu Recht gestorben, weil ich sehe nicht, warum Google sich dort, sage ich mal, in eine Compete-Situation mit Versicherern oder Banken bringen sollte. Wir sehen uns wirklich dort ganz klar als technologischer Enabler dieser Branchen, oder? Und dort ist, glaube ich, wirklich auch, dort ist A, unser Know-how, Dort sind wirklich unsere Capabilities, unsere Möglichkeiten, und dort können wir wirklich auch am meisten, sage ich mal, am Markt bewegen, indem wir wirklich diese Technologien den Versicherern und Banken und anderen Branchen natürlich auch zur Verfügung stellen. Also dort glaube ich auch wirklich nicht, dass Google sich in diese Richtung entwickeln wird.
Also ich finde das Thema finde ich noch spannend, weil also ich sage, mein, das letzte Mal, als es überhaupt mal Disruption in der Versicherung gab, das war sehr wahrscheinlich Google mit dem Internet. Das war einfach ein Teil der Wertschöpfungskette. Das ist der vorne ist, oder im Vertrieb. Ich meine, ich gehe davon aus, man kann da auch.
Aber haben sie doch schon besetzt, Philipp.
Genau.
Eben. Was meinst du, also den ganzen Ad-Spend, also da kannst du dich ja
so, sind die schon so lange dumm
und dämlich, ne? Kannst du dich ja gar nicht verdienen. Und es geht auch nicht auf Meta oder so, sondern genau. Gerade bei Versicherungen, das ist halt kein Lifestyle-Influencer-Gedöns, sondern da guckst du halt, irgendjemand sagt halt, scheiße, Kfz-Versicherung, ding, ding.
Ne? Ja, also, aber weißt du eben. Also sehr naheliegend wäre ja das Thema, das Hype-Thema irgendwie von den letzten Jahren Embedded Insurance für Google, oder? Ich meine, wie einfach in der Theorie wäre es, dass Google anfängt, Embedded Insurance anzubieten, oder? Egal wo, sei es auf unserer Hardware-Seite, sei es auf unserer Software-Seite, die Kanäle haben wir, die Produkte haben wir. Also ich glaube, ich
die bin... Die Daten wirklich, ich bin, zum Underwriten,
absolut,
ne? Also schon, macht schon
absolut. Sinn. Man hätte es und ich glaube, man könnte es. Ob es dann funktioniert, ist nochmal eine andere Frage, oder? Aber es ist sehr naheliegend. Aber Wir haben es nie gemacht, oder? Und ich glaube, es gibt einen ganz klaren Grund dafür. Und da glaube ich wirklich, würden wir uns selbst kannibalisieren, wenn wir das machen würden. Und sonst hätten wir es, glaube ich, schon vor 5 oder 10 Jahren gemacht, weil die Kanäle, die Daten, da hätten wir da auf der B2C-Seite, gell, sprechen wir jetzt, hätten wir gehabt, ganz klar.
Ich glaube schon auch, dass das was mit dem Gehen auch zu tun hat. Ja? Weil ich meine, also in Amerika ist es so, in jedem Bundesstaat brauchst du eine Lizenz etc. Ihr sucht globale Modelle, die ihr unglaublich schnell skalieren könnte. Aber mein, das kann ja vielleicht noch, man weiß nie, ja? Kann ja vielleicht noch kommen. Apropos Daten, es heißt immer ja AI, da brauchst du Daten, Daten, Daten. Jetzt, ihr bringt ja, ihr seid ja eigentlich eine Datenfabrik oder eine Datenfirma. Wenn ich jetzt als Versicherer zu euch kommen würde und sage, hey, lasst uns ein Use Case machen, was wäre da dein Favorit? Muss ich da Daten bringen? Und vielleicht auch, wann ist ein Versicherer erfolgreich, der mit euch zusammenarbeitet? Vielleicht so zwei, drei Key Faktoren.
Ich würde, Gregor, ich würde da noch mal einmal interessieren, nur weil ich das heute gerade auch beim Mittagessen hatte und ich wollte nur meine eigene Antwort dazu kalibrieren. Wenn du auch sagen könntest, eigenes Modell trainieren oder bestehendes Modell richtig füttern. Und da vielleicht so den Unterschied, weil ich glaube, da ist auch ganz, ganz viel, oh, wir haben unser eigenes GPT und das haben wir selber trainiert. Ich so, was bedeutet denn das eigentlich? Weil ich glaube, da würde mich einfach nochmal deine Einschätzung, ab wann das auch sinnvoll ist. Und nur wenn du irgendwelche Dokumente durch ein Modell parsen lässt, bedeutet das noch nicht, dass du jetzt ein Modell trainiert hast.
Genau, absolut. Ja, und Lucy, es gibt tatsächlich wirklich, es gibt einige Kunden, die mittlerweile wirklich noch diese Strategie verfolgen, dass sie eigene Large Language Models bauen und
Kannst du auch alles
trainieren.
abschreiben? Das kannst du auch alles abschreiben. Also, ich muss nur damit ich es verstehe. Ich nehme jetzt irgendein Modell, keine Ahnung. Ich nehme jetzt ein Open Source, Llama, was auch immer, nehme ich mir jetzt. Und sobald die nächste Version rauskommt, entweder von euch oder nicht, und die strukturell andere Capabilities hast, dann muss ich ja wieder neu trainieren, weil dann ist ja das alte weg. Okay. Und das bedeutet, ich trainiere jetzt in einem Pfad, wo eigentlich gefühlt alle 2 Wochen irgendein fundamentaler Shift kommt und da haben wir noch nicht mal das, was sozusagen die letzten 100 Milliarden Training, die schon ge Investitionen, die geflossen sind, die sind noch nicht am Markt.
Absolut.
Wer berät die denn, da ein eigenes Modell zu machen? Also das ist ja wirklich, zünde dein eigenes Geld an.
Das ist eine gute Frage. Und ich glaube, es wird auch viel zu viel diskutiert über Large Language Models, oder? Weil ich sage jetzt mal ganz pauschal, es spielt nicht per se eine große Rolle, welches Large Language Model an sich du nutzt. Die sind mittlerweile alle auf so einer großen Datenbasis trainiert, dass du da sehr minimale Unterschiede hast, was die Capabilities anbelangt. Was weit, weit wichtiger sind die ganzen Themen rund um das Large Language Model, oder? Was sind, und wir wollen ja nicht zu technisch werden, oder? Aber was sind die Anzahl Tokens? Also wie viel Information kannst du diesem Large Language Model geben, dass es dann verarbeiten kann, zum
Google
Beispiel?
hat da die besten Tokens, das
Ja,
verschweigt Gregor. Deswegen sagt er einfach nur, ist so, Tokens, ganz, ganz wichtig.
sag's mal,
Stand
oder
Mitte Februar.
genau. Oder auch, was ist die Plattform, auf dem das Large Language Model läuft? Oder wie einfach ist es, das Large Language Model auf einen spezifischen Use Case zu trainieren? Oder diese Themen sind weit relevanter, als habe ich jetzt das
Aber
Llama
jetzt hast du
oder
doch
das
trainieren
Gemini.
gesagt. Ich wollte nur, jetzt sagst du aber doch trainieren. Meinst du das?
Absolut.
Okay, du meinst also doch trainieren der Modelle. Weil
Definitiv
ich habe mich ja
trainieren.
gerade darüber lustig gemacht, dass es doch
Genau.
irre ist, ein
Also.
Modell zu trainieren, wenn sozusagen die neue Version des Modells des Modells dann rauskommt, weil mein bisheriges Training dann für die Katz war.
Genau, also vielleicht muss man trainieren auch nochmal irgendwie genauer definieren hier, oder? Was ich mit trainieren meine, ist, du bekommst ein Large Language Modell und du musst es auf deinen spezifischen Use Case trainieren, dass es den Output generiert, den du möchtest.
Ich hätte da vielleicht konfigurieren oder füttern genannt, ne? Und das bedeutet,
Genau
okay.
richtig. hier geht es nicht darum, das Large Language Modell in dem Sinne zu quote unquote trainieren, sondern wirklich die Anweisungen so zu bauen, dass es nachher den Output gibt, den du möchtest, und dem Large Language Modell die Daten füttern, die du möchtest, dass es berücksichtigt in der Ausgabe von dem, was es nachher zurückgibt, oder?
Und in welcher Sequenz und wie du es aufteilst. Okay, ja.
Ganz genau richtig. Ganz genau richtig. Also
eigentlich zusammengefasst wie eine Vertiefung nachher.
Ja? Ja, eine gute Arbeitsanweisung auch, ne?
Richtig.
Sozusagen, du schickst die Leute nicht mehr irgendwie, nicht alle durchs Basisstudium Uni, da kommen die jetzt alle raus, sondern du musst relativ genau sagen, das sollt ihr jetzt bitte machen.
Genau, richtig.
Und je genauer deine Arbeitsanweisung und dann vielleicht auch Beiwerk, hier sind gewisse Informationen, das ist gut, this is what good looks like, nicht das Modell fragen, was ist eine gute Versicherung? Vielleicht mal selber definieren, was eine gute Versicherung ist mit deinem Experten-Knowledge. Also da, in dieser Welt, ne, da kommt es, glaube ich, dann her.
Absolut, und halt wirklich auch entsprechend einschränken, welche Informationen das Large Language Model wirklich nutzen soll für eine spezifische Aufgabe, oder? Also wenn man einen, sage ich mal, zum Beispiel einen Kundensupport-Chatbot baut, muss das Large Language Model ja nicht auf Astrophysik trainiert sein, weil die Chance, dass das Thema relevant ist, ist ja relativ klein, oder?
Würdest du generell, wenn du so einen Ansatz nimmst und man vielleicht noch in so einer explorativen Phase, hätte ich so gedacht, okay, du fängst mal erstmal mit dem Most Powerful Model an. Dir geht es auch erstmal nicht um Effizienz, sondern du willst erstmal auf die Outputs und dann fängst du plötzlich an zu sagen, das ist in einem interessanten Bereich. Das geht, und dann kannst du durchaus überlegen, okay, wie kann ich durch Prompt Engineering vielleicht auch auf ein kleineres Modell gehen in gewissen Sachen, sozusagen nicht immer die gesamte Bücherei sozusagen durchlesen, aber am Anfang erstmal gucken, ob es überhaupt funktioniert, und dann zu gucken, dass deine variablen Kosten sozusagen runtergehen, ohne dass deine Accuracy irgendwie hart
abschmiert. Richtig, genau. Also das Optimieren, nachdem man, sage ich mal, etwas Initiales aufgebaut hat, auf globalem Level, dann nachher anfangen zu optimieren, das geht dann relativ einfach. Und lustigerweise kann man natürlich mittlerweile, viele unserer Kunden nutzen auch die Technologie an sich, um die Technologie zu optimieren.
Oder? Also, ich meine, das merkt ja jeder, also jeder, wenn ihr mal was mitnehmt, das Erste, was ihr macht, fragt mal den einen Prompt, den Prompt zu schreiben,
richtig,
um dann weiterzugehen. Also allein das, und das, ich glaube, das ist schon klasse, was da jetzt von in den letzten Generationen, wie viel interaktiver diese Modelle sind. Eigentlich sozusagen ist fast nur noch, du musst gucken, was ich das Ding fragen kann und wie ich konkreten Output definiere. Aber du musst diese Prozesse durchaus gestalten. Also das ist nicht, KI ist, ich gebe ein unstrukturiertes Problem rein und kriege genau die Antwort, die ich mir selber nie hätte vorstellen können. So funktioniert es leider noch nicht.
Absolut. Ja.
Nick, jetzt hast du vorhin meine Frage gecrashed.
Okay, so.
Also, machst du ja ab und zu. Nein, also mich würde schon noch Wunder nehmen, oder? Jetzt, wir haben auch, da kommen Berater, da kommt der zweite, der dritte, der vierte Berater, da kommt noch ein AI-Berater. Wie kommt man da in die Gänge? Hä? Also ich kann mir jetzt vorstellen, kann man euch anrufen und sagen, hey, lass uns mal zusammenkaufen. Was ist da die Wunschkonstellation? Sagst du, da soll der CEO mal vorbeikommen? Oder ich sage jetzt die AI-Garde, oder ist das irgendjemand, der Appetit aus dem Business hat?
Was sind vielleicht auch eure Bagatellgrenzen? Ne? Also zu sagen, hey, Dokumente durchgehen, reden wir da, ich hätte hier mal 100, oder sagt ihr, ich hätte hier mal 1 Million? Und was ist so dazwischen? Also vielleicht auch bei euch aktuell, ab wann ist es für euch interessant, weil ihr natürlich schon auch ein großes Unternehmen seid und auch hohe Opportunitätskosten habt, natürlich. Ne?
Ja. Auch wieder ganz viele verschiedene Fragen, aber gehen wir kurz Schritt für Schritt. Also ich glaube, also grundsätzlich mal, unser Approach ist immer, wir möchten wirklich so konkrete Use Cases wie möglich zusammen erarbeiten und umsetzen. Also für uns ist per se zum Beispiel mal extrem relevant, dass die Business-Seite genauso vertreten ist wie die IT-Seite. Oder weil wir gehen mal grundsätzlich von einer von einem Ziel oder von einer Herausforderung aus, oder? Also wir möchten X besser, schneller, einfacher, günstiger, was auch immer die KPI oder der Parameter ist, oder? Möchten wir verändern, oder? Und das ist eigentlich mal die Ausgangslage. Und per se ist das mal egal, was das ist, oder? Ob das im Bereich von eben Kundensupport oder im Bereich von vom Schadensfall oder im Bereich vom Legal Department ist, wo etwas verändert werden soll, ist mal per se egal. Aber für uns ist es immer extrem relevant, dass die Business-Seite und auch die IT-Seite entsprechend vertreten sind, oder? Weil dann hat man wirklich die relevanten Stakeholder im Raum und kann wirklich etwas bewegen. Für uns ist es per se auch, ich glaube wirklich, es geht mal darum, man muss mal anfangen, oder? Klar, man kann, wie in ganz vielen Themen, man kann Jahre in Meetingräumen mit Consultants verbringen und Strategien erarbeiten. Und das ist sicher auch wichtig und richtig, oder? Aber man muss wirklich mal die Hand an diese Technologie anlegen. Man muss mal einen ersten Use Case wirklich eruieren, auch einen Business Case darum bauen, das ist ja völlig klar, oder? Aber dann, man muss anfangen und man muss die Technologie kennenlernen, man muss wirklich mal damit arbeiten, man muss sehen, eben was kann es, wo sind heute auch noch die Grenzen, und aus dem heraus, es gibt so viele Insights aus diesem Prozess, den man dann wiederum in die Strategie wirklich einarbeiten kann, dass wenn ich das alles auf Basis von Papierarbeit und mit einem Consultant mache, fehlt mir dort ein erheblicher Teil, oder? Und wir stecken extrem viel Zeit und Ressourcen wirklich herein, zusammen mit Kunden, wirklich diese initialen oder auch späteren, je nachdem, wo der, sag ich mal, der Maturity-Grad ist von einem Versicherer, um eben diese initialen Use Cases zu eruieren. Und dann wirklich auch mal umzusetzen in einem POC, MVP, wie auch immer man das nennen möchte heute, um dort wirklich mal die ersten Erfahrungen zu sammeln und dann zu schauen, ganz klar, okay, wie bringt man jetzt das wirklich in das Unternehmen rein, oder? Eben nicht diese Idee von Best by POC, einfach mal ein bisschen machen und dann schauen, sondern wirklich immer mit dem konkreten Gedanken, okay, das ist das Problem, was ich lösen möchte, oder? Das ist die KPI oder der Parameter, den ich verbessern möchte, schneller, einfacher, günstiger, was auch immer, oder? Daraus dann wirklich einen Use Case eruiert, das umsetzt, dann misst, okay, hat das wirklich den Impact, den ich haben möchte, und dann den nächsten Schritt macht und sagt, okay, damit gehen wir live oder auch nicht live, aber die Erfahrung haben wir gesammelt und daraus bauen wir dann auch entsprechend unsere Strategie.
Makes sense.
Ja. Ich schaue ein bisschen auf die Uhr. Es sind bereits schon 45 Minuten vorbei. Nick, hast du noch eine letzte Frage? Sonst würde ich den Abbinder sozusagen machen.
Ich darf ja nicht. Wir haben uns ja selber die Zeit gegeben. Aber vielleicht ist es dann ja eine Indikation für vielleicht nochmal eine zweite Folge. Ich habe noch ganz viele Fragen, aber das wird sich auch weitergeben, und ich finde, was Gregor am Ende, glaube ich, gesagt hat, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, ist, wenn man diese, das ist eine Technologie, die halt nicht deterministisch ist, sondern die ist fuzzy, und das bedeutet, da kriegt man halt auch was anderes, deswegen musst du dich mit dieser Technologie beschäftigen, und ich kann nur jeden dazu anhalten, das im Großen wie im Kleinen zu tun. Und ich habe gar nichts grundsätzlich gegen Strategie, aber wenn die Technologie so fuzzy ist und die Use Cases so breit und die Entwicklung so schnell, dann ist der steuernde und sicherheitgebende Faktor einer Strategie halt deutlich geringer als in anderen Fällen. Und deswegen würde ich das hier wirklich mal in Frage stellen.
Just do it. Das ist so. Und ich möchte das bildlich, auch wenn man uns nicht sieht, auch irgendwie zeichnen. Ich erkläre das immer mit, man muss mal fischen gehen, dann hat man einen Fisch an der Angel. Und wenn man jetzt mit den AI-Modellen, so geht es mir so, dann hat man den Fisch in der Hand. Und weil die Modelle immer schneller werden, der flupst einem der Fisch immer wieder raus. Aber solange man nicht trainiert, flutscht er immer raus. Und das ist, glaube ich, schon etwas, das sehe ich wirklich als Herausforderung. Ich komme noch aus der Diskettenwelt.
Ich auch.
Halt, wenn man dann mal was hat, dann ist das blöde Modell nochmal schneller geworden, nochmal. Aber das ist einfach ein kontinuierlicher Prozess, den man einfach gar nicht aufhalten kann. Und deshalb sehe ich das auch als Chance, dass man dort wirklich reingehen kann.
Ja.
Also der Fisch, der aus den Fingern fluppt, wieder einzufangen. Ne? Hey, vielen Dank, Nick, vielen Dank, Gregor, für die spannenden Insights. Merci.
Vielen Dank euch.
Das war der Podcast, wo wir etwa 6 Monate lang geplant haben, dass wir machen konnten. Meistens war ich schuld. Nick war es nie. Ein, zweimal nach Gego. Ich schlage vor, dass wir im Nachgang bereits den nächsten Termin planen für in einem halben
26.
Jahr, damit wir in 26 da zusammenkommen. Hat super viel Spaß gemacht.
Auf jeden
und,
Fall.
Und abonniert uns, den Paulus Kasko Talk auf Apple, Spotify und bis bald und tschüss. Danke sehr.
Danke, tschüss.